Heute ist Mittwoch, der 12.06. Ich bin Sally Lisa Starken, eure Informantin, und das sind unsere Themen. Ja, noch immer beschäftigt uns die Europawahl und wir schauen mal genauer hin, was die CDU mit ihrer Forderung nach Neuwahlen eigentlich gerade bezweckt, ob die jungen Leute wirklich so recht sind, wie alle sagen, und was wir jetzt für diese Demokratie machen können. Ja, und wir schauen am Ende noch nach Israel und Gaza. Los geht's!
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
Ihr Lieben, auch ein paar Tage nach der Europawahl lässt uns das Thema nicht so wirklich los. Und es ist auch nur so einiges, das wir vielleicht nochmal zusammen ordnen können. Fangen wir doch mal mit der CDU-CSU an. Die haben ja jetzt nach ihrem Stimmenzuwachs bei der Europawahl gesagt, Leute, ey, wir wollen jetzt hier nach ganz vorne, wir müssen mal ein bisschen Stimmung machen, wir brauchen Neuwahlen, keiner vertraut dem Kanzler mehr so richtig. Das ist ein verständlicher Move, wenn man in der Opposition ist, aber ein dummer zugleich, nach meiner Meinung. Wir gehen da mal rein.
Diese Regierung ist im Grunde genommen fertig. Und es muss jetzt ähnlich wie in Frankreich sein. Da hat es Neuwahlforderungen gegeben. Da gibt es Neuwahlen durch Macron. Das Gleiche gilt für Deutschland. Es braucht einen Neustart für unser Land. Die Ampel hat kein Mandat mehr. Sie hat kein Vertrauen mehr in der Bevölkerung. Und deswegen sollte es jetzt so rasch wie möglich Neuwahlen geben.
Ja, das war Markus Söder. Also Söder und Merz und alle anderen in diesen Parteien, die sagen gerade, die Ampel, die hat einen schlechten Job gemacht und sie selbst, die haben so viel Zustimmung bekommen, sie wollen jetzt endlich selbst an Steuer. Ja. Und so eine Europawahl ist dann ja auch ein Stimmungsbild für die Gesellschaft. Man kann nicht sagen, dass die Bundestags- und die Europawahl das Gleiche sind, aber man kann schon sagen, dass ganz viele bei der Europawahl natürlich an die Bundespolitik denken, wenn sie ihre Stimme abgeben. Und deswegen sagen jetzt CDU und CSU, Leute, die Ampel, die hat hier irgendwie verloren, wir sind jetzt dran. Und Macron hat das in Frankreich ja auch gemacht. Das hat man bei Markus Söder gerade so ein bisschen rausgehört, dass er meint, ja, wenn die Franzosen können, dann können wir das ja schon lange. Der Unterschied ist aber, dass es da anscheinend viel einfacher ist. Ja, wir spielen das Ganze jetzt mal durch, damit ich euch zeigen kann, warum ich das Argument nicht so aussagekräftig finde. Stellen wir uns mal kurz vor. Der Bundeskanzler Olaf Scholz sagt, Leute, ich habe gar keine Lust mehr. Ich möchte das hier nicht mehr machen. Und ich habe auch das Gefühl, dass ihr alle nicht mehr hinter mir steht. Ich stelle jetzt die Vertrauensfrage im Bundestag. Ja, und dann gibt es eben nicht direkt Neuwahlen, sondern der Bundestag, der stimmt dann darüber ab, ob man Scholz noch vertraut oder nicht. Ja, und im Bundestag, da hat die CDU-CSU jetzt keine Mehrheit. Die haben nämlich nur 197 Stimmen dort. Ja, man will sich gar nicht vorstellen, auch wenn sie gemeinsame Sachen mit der AfD machen würden, auch dann hätten sie keine Mehrheit gegenüber der Ampel. Aber wir nehmen jetzt mal an, Scholz verliert diese Vertrauensfrage doch, das ist nicht möglich, weil SPD, Grüne und FDP, wie gerade schon gesagt, die stehen hinter ihm und die haben eine Mehrheit, aber egal, CDU, CSU, die sind ja sehr überzeugt von ihrem Argument. Ja. Dann kann der Bundespräsident Steinmeier den Bundestag innerhalb von 21 Tagen auflösen. Es sei denn, der Bundestag wählt mit Mehrheit eine andere Person. Ja, und auch hier wird CDU, CSU wenig zu sagen haben. Aber tun wir an dieser Stelle mal ganz kurz so, als wäre das alles nicht so und als würden CDU, CSU hier mit ihrer Forderung durchkommen. Ja, dann muss es innerhalb von 60 Tagen eine neue Wahl geben, also fast zeitgleich mit den ostdeutschen Wahlen. Und jetzt frage ich mich, abgesehen davon, dass CDU, CSU so tun, als könnten sie gerade wirklich was reißen, wie soll denn dann ein neuer Bundestag aussehen? Haben sie vielleicht keine Gedanken daran verschwendet, wie die Zustimmungswerte bei der AfD dann aussehen? Ich meine, ganz viele Menschen laufen gerade auf der Straße rum, die die AfD gewählt haben, weil sie der Bundesregierung nicht mehr vertrauen, weil sie der Ampel nicht mehr vertrauen, weil sie generell wenig Vertrauen in Politik haben. Dann wird die Vertrauensfrage gestellt. Der Bundestag löst sich auf. Es muss ein neuer Kanzler, es muss eine komplett neue Bundestagswahl durchgeführt werden. Glaubt die CDU in diesem Moment wirklich daran, dass dann die Zustimmung zur AfD nicht wieder steigen würde? Also frage ich mich an dieser Stelle wirklich ganz, ganz ehrlich, was für ein Theaterstück spielen wir hier eigentlich gerade? Also atmen wir tief durch und denken nach. Das ist eine komplett populistische These. Und die wird wieder von CDU, CSU hier in die Welt getragen und zahlt eigentlich nur auf das Konto der AfD ein. Vielleicht sollten sich die konservativen Parteien eher darum kümmern, wie Zukunftsperspektiven gerade für junge Leute aussehen können. Denn das fehlt ja anscheinend gerade. Liebe Konservative, ihr habt vielleicht am meisten Zustimmung zu dieser Wahl bekommen, aber gewonnen habt ihr damit ehrlicherweise auch nicht viel. Und ich mag auch die Zusammenfassung vom ZDF. Die Unionsforderungen nach Neuwahlen sind deshalb wie der Scheinriese in Michael Endes Kinderbuch Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer. Sie wirkt riesig und dramatisch, aber je näher man sie betrachtet, desto mehr schrumpft sie zusammen, weil sie ziemlich unrealistisch ist. Ich kriege ja viele Fragen immer nach meinen Hobbys. Nein, das ist ein Scherz. Ich kriege ehrlicherweise gar nicht so viele Fragen nach meinen Hobbys, weil die meisten Menschen denken, ich würde mich den ganzen Tag nur mit Politik beschäftigen. Das stimmt auf der einen Seite, weil das irgendwie zu meiner Jobbeschreibung dazugehört, aber auf der anderen Seite habe ich etwas, was ich so, so gerne mache und was mir immer wieder ein gutes Gefühl gibt, wenn ich mich mal nicht mit Politik beschäftige, sondern mit anderen Geschichten. Ich höre Hörbücher und ehrlicherweise den ganzen Tag. Wenn ich morgens aufstehe, dann gehe ich auf BookBeat, mache mein Hörbuch an. Gerade ist es, ich habe gerade nochmal nachgeschaut, es ist Ken Follett, Die Waffen des Lichts. Ich bin gerade bei der Kingsbridge. Es ist ja eigentlich eine Trilogie gewesen, aber es gibt schon mehrere Teile. Und jetzt bin ich beim vierten Teil, oder ich glaube, es ist sogar schon der fünfte Teil, Ken Follett, Die Waffen des Lichts. Und ich muss gestehen, Ich liebe es, morgens damit aufzustehen, mich fertig zu machen, das Hörbuch anzumachen, nachmittags, wenn ich eine Runde spazieren gehe, auch das Hörbuch irgendwie im Ort zu haben und mich ein bisschen abzulenken. Abends, wenn ich einschlafe, mache ich immer den Sleep Timer an. Das Schöne ist, man kann bei BookBeat auch wieder zurückspulen, wenn man zu früh eingeschlafen ist. Für mich ist das einfach wunderbar und ich reduziere damit wirklich meine Screen Time, weil es ist schon so, dass ich den ganzen Tag auf mein Handy schaue. Ich mache viel bei Instagram, dieser Podcast ist viel. Ich liebe meinen Job, aber ich liebe es auch, wenn ich das Handy weglegen kann, mir die Kopfhörer reinmache, die Augen schließen kann und mir sagen kann, Mensch, jetzt höre ich mal ein richtig, richtig schönes Hörbuch. Und neben Ken Follett, ich muss sagen, ich habe neben der Kingsbridge-Reihe vorher natürlich auch die Reihe zu den Weltkriegen gehört. Das ist einmal der erste Teil, Sturz der Titan, dann kommt Winter der Welt, dann kommt Kinder der Freiheit. Das ist eine Jahrhunderttrilogie, so wird es genannt, und ich habe es geliebt. Das ist irgendwie nochmal so ein richtig schönes Gefühl, wo man denkt, oh, jetzt habe ich verstanden, was in der Geschichte wirklich passiert ist. Auch das gehört irgendwie dann zu meinem Hobby dazu. Ich verrate euch jetzt, was aber bei mir draufsteht, was ich als nächstes hören werde. Und das könnte euch eventuell begeistern, wenn ihr gerade auch total im Fieber seid und ich denkt, oh, ich habe die Serie geguckt, ich will natürlich jetzt noch mehr davon hören. Und zwar ist es das Bridgerton-Buch. Denn es ist ja so, dass Bridgerton nicht einfach so entstanden ist, sondern dass es Bücher dazu gibt und die kann man auch hören. Und zwar von Julia Quinn, Bridgerton, der Duke und ich. So heißt das erste Buch und ich liebe es. Damit habe ich auch schon so ein bisschen angefangen, zwischendurch mal was Unterschiedliches hören. Ist super. Wenn ihr auch mal eure Screentime reduzieren wollt, wenn ihr euch auch mal in eine andere Welt stürzen wollt, euch irgendwie denkt, oh, jetzt gerade sogar im Urlaub möchte ich tolle Geschichten hören, ob es das Geschichtliche ist wie bei Ken Follett oder ob es doch so ein bisschen mehr in Richtung Bridgerton ist oder vielleicht diese ganzen coolen TikTok-Romane, die es gerade gibt. All das kann man auf BookBeat finden. Könnt ihr jetzt mit meinem Code SallyLisa, ich verlinke euch den natürlich auch nochmal, aber einfach mein Vorname SallyLisa zusammengeschrieben, könnt ihr jetzt BookBeat 60 Tage kostenlos testen. Das sind insgesamt 40 Hörstunden. Der Code ist gültig bis zum 31. Dezember 2024 und ich wünsche euch unfassbar viel Spaß dabei. Ihr findet den Link und den Code wie immer auch in den Shownotes. Und dann schauen wir nochmal rüber zur AfD. Die hat sich nach diesem fulminanten Ergebnis nämlich gedacht, nee, unseren Spitzenkandidaten K., den schmeißen wir erstmal aus unserer Fraktion raus. Die neu gewählten Abgeordneten stimmten bei ihrer konstituierenden Sitzung für einen Antrag, K. nicht aufzunehmen. Und das hat er selber auch so mitgeteilt. 8 Abgeordnete haben dafür gestimmt, ihn nicht mehr aufzunehmen, 4 dagegen, 3 enthalten sich. Aber K. sagt, er werde natürlich selbstverständlich trotzdem in dieses Parlament einziehen. Nur dann eben ohne Fraktion. Ja, begründet worden sei dieser Schritt mit möglichen Verhandlungen mit der französischen Partei von Marine Le Pen über die Bildung einer gemeinsamen Fraktion im neuen Europaparlament. Und da ist es ja so, die wollte K. nicht mehr dabei haben und deshalb wurde er jetzt ausgeschlossen, weil die AfD an sich gerne wieder in diese Fraktion rein möchte. Und der Thüringer Landtagsabgeordnete René Aus, der ist damit zum Leiter der AfD-Delegation gewählt worden. Was mit Petre Bistron ist, das wissen wir zurzeit noch nicht, weil der war ja eigentlich auf Platz 2 der AfD-Liste. Ja, und in der Beratungspause hatte Kra auf Fragen von Journalisten erklärt, wenn er der Delegation nicht angehöre, würde ihn das, Zitat, nicht davon abhalten, weiter für diese Partei im Europäischen Parlament laut und erfolgreich zu arbeiten. Er nehme den Erfolg bei den jungen Wählern für sich in Anspruch. Und da biegen wir nochmal ab. Diese jungen Leute, wählen die denn jetzt wirklich alle rechts? 17% bei der AfD, aber eben auch 28% andere. Und die Vorsitzende von Fridays for Future, Luisa Neubauer, hat dazu eine spannende Meinung.
Ganz Deutschland spricht über sie, über die 6.324.008 Stimmen für die AfD. Und das ist offensichtlich erschreckend. Und gleichzeitig wäre es jetzt so verlockend, sich einen Fatalismus hinzugeben, politisch zu resignieren, der Ohnmacht zu verfallen. Und dabei ist das gar nicht die einzige Geschichte, die diese Europawahl geschrieben hat. Und hier kommen drei Aspekte dieser Europawahl, die schon ein bisschen mehr Anlass zur Hoffnung geben. Nummer eins. Diese jungen Leute, ganz Deutschland spricht über sie, die 16- bis 24-Jährigen, was zum Henker haben die nur gewählt? Da wird jetzt so ein Anti-Jugend-Bashing-Chor angestimmt, oh, die sind jetzt ja alle dumm und rechts geworden. Moment. Wenn wir genau hingucken, stellen wir fest, erstmals, die Mehrheit der jungen Leute hat stabil demokratisch gewählt. Und zweitens, ein ganz bedeutsamer Aspekt dieser Wahl ist der, es ist eine Europawahl. Im Europaparlament sitzen die Grünen und Volt in derselben Fraktion. Das heißt, deren Stimmen und Sitze werden in dem Sinne addiert. Addiert man jetzt die Stimmen von Grünen und Volt, den einzigen Parteien, die offensiv mit Klimaschutz Wahlkampf gemacht haben, dann ist gar nicht mehr die AfD die stärkste Fraktion bei den jungen Menschen, sondern genau genommen das Klima. Und das ist bemerkenswert in einer Zeit, in der die Klimakrise von Parteien weitgehend und auch von Medien weitgehend, gerade in diesem Wahlkampf, an die Seitenlinie gestellt wurde. Dass der Rechtspopulismus der AfD viel zu gut verfängt, keine Frage. Und hier sind gerade die demokratischen Parteien gefragt, nochmal ganz anders zu überlegen, wie sie planen, junge Menschen wieder anders in ihren Sorgen und Ängsten ernst zu nehmen. Nummer zwei, es gibt bei europäischen Wahlen die Ergebnisse ausschließlich national zu interpretieren. Was heißt das jetzt für die Ampel? Was heißt das jetzt für Scholz? Das Ganze ist aber eine Europawahl. Wir haben das Europäische Parlament abgestimmt. Also lohnt es sich mal genau dorthin zu gucken, was da eigentlich passiert ist. Und ja, natürlich auch da erschreckende Zuwächse an der rechtsradikalen Front. Und gleichzeitig bleibt auch das Europaparlament stabil, mehrheitlich demokratisch. Es gibt weiterhin eine stabile, sozusagen, Fraktion am liberal-progressiven Ende. Und wenn wir uns angucken, wie in Europa abgestimmt wurde, dann sehen wir offensichtlich erschreckenden Rechtsruck in vielen Ländern. Wir sehen aber auch Länder, in denen es anders war. Ganz Skandinavien zum Beispiel oder auch die Niederlande, wo die Grün-Linke-Fraktion erstaunlich erfolgreich war. Was das heißt? Die demokratischen Rechts-Links-Bewegungen sind keine Einbahnstraßen. Es kann sich auch ändern. Auch hier ist in Sachen Klimakrise natürlich total entscheidend, jede demokratische Partei ist dem Pariser Klimaziel verpflichtet. Das ist menschenrechtlich, völkerrechtlich verbindlich. Das heißt, völlig unabhängig von der neuen Konstellation im Europaparlament sind dort die Fraktionen allesamt verpflichtet, Klimaziele einzuhalten. Das wird für die schwerer werden, wenn sie in den letzten Jahren lieber Antiklimapopulismus gemacht haben, als loszuziehen und Lebensgrundlagen zu verteidigen. Aber sie werden es lernen müssen und wir werden dafür kämpfen. Und Nummer drei, bei diesen europäischen Wahlen ist entscheidend, woher wir gekommen sind. Wir sind von einem Moment gekommen, da stand die AfD bei 24%. Da prognostizierte man historisch tiefe Wahlbeteiligung, da prognostizierte man eine komplette Europa-Apathie, ein grundsätzliches Desinteresse an diesen Wahlen. Und offensichtlich sind knapp 16% für die AfD 16% zu viel, aber es ist signifikant besser als 24%. Und ehrlicherweise, ich will nicht wissen, was passiert wäre, hätten wir uns nicht reingehängt, hätten sich nicht so viele Menschen hingestellt, hätten nicht so viele Menschen was in diesen Wahlen gesagt, hätte man nicht die Wahlbeteiligung auf solche historischen Höhen gepusht und dafür gesorgt, dass diese 24% nichts mehr waren als ein Umfragewert. Die europäische und auch die deutsche Mehrheit hat stabil demokratisch gewählt. Und gleichzeitig wissen wir, das reicht nicht. Für die demokratischen Parteien bedeutet das ein rigoroses Hinterfragen von ihrem Angebot, das offensichtlich so, so viele Menschen, gerade junge Menschen, überhaupt nicht mehr abholt. Und für uns als Zivilgesellschaft heißt das, anerkennen, Zivilgesellschaft hat man nicht nur, Zivilgesellschaft lernt man. Und wir haben da noch ganz schön viel zu lernen, aber wir sind auch schon längst mittendrin.
Und ich habe euch auch noch was mitgebracht. Ein paar Tipps für diese Demokratie. Ihr fragt mich seit Sonntagabend eigentlich schon direkt, was ihr jetzt tun könnt. Rechtsextremen sind auf dem Vormarsch. Und ja, jede Person, die die AfD gewählt hat, die weiß, was sie tut. Menschen entscheiden sich aktiv für die AfD. Was könnt ihr also persönlich tun? Drei Dinge. Erstens, ihr könnt in eine demokratische Partei eintreten oder euch auch vor Ort in einer demokratischen Initiative engagieren. Zweitens, ihr könnt offen dagegen halten. Das bedeutet, wenn ihr mit Menschen sprecht, die die AfD gewählt haben, und das wird passieren, zum Beispiel auf der Arbeit, wo man vielleicht auch mal auf andere Menschen trifft, die man sonst nicht im Umfeld hat, dass man sie fragt, warum hast du das gemacht? Warum siehst du das so? Woher kommt deine Meinung? Welche Lösung bietet dir diese Partei? Viele von euch haben das Gefühl, dass sie nicht so gut argumentieren können gegen populistische Thesen. Das kann ich total nachempfinden. Aber wenn man fragt, eine Warum-Frage ist immer eine Basisfrage, die vielleicht auch so ein bisschen zum Nachdenken anregen kann. Und ihr dürft einfach keine Menschen mehr mit rassistischem Gelaber davonkommen lassen. Drittens, informiert euch und positioniert euch in der Öffentlichkeit. Das ist total wichtig. Redet mit euren Kindern über die Demokratie, zum Beispiel mit meinem Kinderbuch. Schaut Nachrichten, lest die Zeitung. sprecht aktiv über Politik in Familien und Freundschaften, baut das einfach in euren Alltag ein. Ja, das ist ein Anfang, denn die Politik, die muss gerade ehrlicherweise am meisten machen und sich nochmal kurz überlegen, wie sie WählerInnen besser abholt. Aber ihr könnt auch was machen und das ist was richtig Wichtiges. Es ist keine Zeit, den Kopf in den Sand zu stecken. Das ist keine Option. Das war noch nie eine. Und damit wir hier auch nochmal über unseren Tellerrand schauen, habe ich euch noch Nachrichten zu Gaza und Israel mitgebracht. Der UN-Sicherheitsrat hat sich für einen Plan für eine Waffenruhe in Gaza ausgesprochen. Laut US-Angaben soll auch Israel dem Vorhaben zugestimmt haben. Die Hamas zeigte sich offen für Ermittlungen. So schreibt es die Tagesschau. Niemals in den vergangenen Monaten schien ein Ende des Kriegs in Gazastreifen so greifbar nah wie nach dieser Abstimmung. Und auch die US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield war die Erleichterung über den geglückten Vorstoß anscheinend anzuhören, hat die Tagesschau gesagt, Zitat, heute haben wir für den Frieden gestimmt. Ja, der Sicherheitsrat, der unterstützt jetzt also diesen Friedensplan. Wie genau soll der denn jetzt aussehen? Es ist eine 3-Stufen-Lösung zur 2-Staaten-Lösung. Und so sieht es ungefähr aus. Zunächst soll es eine uneingeschränkte Waffenruhe von 6 Wochen geben. In diesem Zeitraum würde eine Gruppe von israelischen Geiseln aus den Händen der Hamas freigelassen, im Gegenzug dazu auch Palästinenser, die in Israel inhaftiert sind. In der zweiten Phase sollen die Kämpfe dann dauerhaft eingestellt werden, alle Geiseln sollen freikommen, schließlich soll der Wiederaufbau des Gazastreifens beginnen und der Weg frei werden für eine 2-Staaten-Lösung. Und Thomas Greenfield, von der haben wir gerade schon gehört, die betonte, die Hamas habe diesen Krieg begonnen, der so viel Leid über die Palästinenser gebracht habe. Zitat, ich möchte betonen, dass Israel stets das Recht hat, sich zu verteidigen, wenn seine Sicherheit bedroht wird und die Verantwortlichen für den 7. Oktober zur Rechenschaft zu ziehen. Die Hamas erklärte bereits über die Medien, sie begrüße die Annahme der Resolution durch den Sicherheitsrat. Sie sei bereit, mit den Vermittlern zusammenzuarbeiten, um indirekte Verhandlungen über die Umsetzung aufzunehmen. Und auch der UN-Gesandte der Palästinenser, Rijad Mansour, der sprach von einem Schritt in die richtige Richtung. Zitat, wir haben stets für einen sofortigen Waffenstillstand plädiert, um das Töten unserer Bevölkerung zu stoppen. Da werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Ihr Lieben, das war's schon wieder für diesen Mittwoch. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Shownotes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Ich freue mich über jede Bewertung. Abonniert diesen Podcast, drückt auf die Glocke und dann hören wir uns am Freitag wieder, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Starken. Eine Produktion von Sally Lisa Starken. Redaktion Sally Lisa Starken. Ton Marius Fraune. Und Schnitt Alexander Horst.